Morgen. Es ist ja ziemlich warm, aber es war schön. Heute Morgen hat Bianca, da war ich zu hier gelaufen und sie hat gesagt, ich fühle mich zu Hause. Wir haben 20 Jahre in Kamerun gewohnt und dort war es immer ungefähr diese Temperaturen. So, wir sind zu Hause jetzt. Und ja, vor einigen Wochen war ich auch in Kamerun mit einem sehr komplizierten Auftrag. Ein Auftrag, der mir mit einem tiefgreifenden Unterschied in Sichtweise zu tun hatte. Und es herrschte Misstrauen auch nach mich zu. Und dann passiert es, dass ich gefragt wurde, eine Andacht über Johannes 17 zu halten. Es war mir einfach gefragt, das hat nichts mit meinem Auftrag zu tun. Und das war ganz offensichtlich nicht einfach. Denn in Johannes 17 geht es unter anderem über Einheit. Und es gab keine Einheit. Das war sehr weit weg. Und das fehlte. Dennoch war es eine sehr positive Erfahrung. Die Tatsache, dass ich diese Andacht halten musste, war, glaube ich, etwas, das Gott organisiert hatte. Davon bin ich überzeugt. Gott wollte uns alle an eine Reihe von Dingen erinnern. Das Erste, dass ihr tatsächlich Einheit erwartet. Und dass wir nicht mit weniger zufrieden uns geben sollen. Aber auch, dass diese Einheit nicht von uns abhängt, sondern dass sie letztlich sein Werk ist. Und schließlich, diese Einheit ist etwas, das er möglich macht. Und dass er auch sehr viel mehr für uns hat. Es gibt so viel mehr, es gibt mehr, als wir uns vorstellen können. Und Johannes 17 zeigt das sehr schön. Er hat große Pläne für uns, egal wie schwierig die Situation auch ist. So, ich habe meine Andacht in Kamerun begonnen mit einem Bild, das ich jetzt auch benutze, das man dort sehr gut kennt und das ich auch persönlich erlebt habe. Wir haben in Kamerun dann gearbeitet an die 270 Sprachen, die es dort gibt, mit Wycliffe und SAL. Und das erforderte manchmal Kontakte auf höchster Ebene mit der Regierung. Und das ist oft schwierig. Wie kann man Kontakt legen mit der Regierung? Man kann sich nicht einfach zum Premierminister wenden und sagen, ich möchte mich treffen. Und ich glaube, dass das hier in Deutschland auch nicht so anders ist. Oft war die einzige Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen, mit Hilfe eines Bekannten. Man konnte nicht einfach einen Termin bekommen. Aber wenn man einen Freund hatte, der als enger Mitarbeiter tätig war, dann klappt es meistens. So gelang es uns einige Male, einen Besuch beim Bundesbildungsministerium zu arrangieren und wir versuchten auch sogar mit dem Premierminister in Kontakt zu treten. Und Johannes 17 gibt uns einen Einblick in die Realität, dass auch wir einen Freund an der Seite des Königs haben. Und nicht irgendeiner. Jesus ist unser Fürsprecher bei Gott. Und er ist ein Freund, der hier auf Erden auch schon alles erlebt hat. Er kennt unsere Situation, das Elend. Er weiß, wie es ist, ein Mensch zu sein. Er wurde verspottet. Er wurde verhöhnt und nicht ernst genommen. Er hat Armut kennengelernt. Er kennt unsere Umstände. Und er ist unser Freund an die Seite des Präsidenten, des Königs, an die Seite Gottes. Und dieser Abschied wird auch das hohenpriesterliche Gebet genannt. Und ich finde das ein schönes Bild. Er ist derjenige, der sich bei Gott für uns einsetzt als Hohenpriester. Und lesen wir es mal. Das ist ein langer Abschied, aber ich möchte es nicht einkürzen, das ist einfach zu wichtig. Johannes 17.
Dies redete Jesus und erhob seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche, so wie du ihm Gewalt gegeben hast über alle Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort gehalten. Jesus, haben sie erkannt? Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Jetzt aber komme ich zu dir. Und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wenn du mich in die Welt gesandt hast, so habe ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien durch Wahrheit. Aber nicht für diese alleine bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und auch in dir, damit auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Und in ihnen und du in mir und ich in ihnen und du in mir, damit sie in uns vollendet seien und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. So, es war ein langer Abschnitt, aber ich glaube, dass es wert war. Weil dieser Abschnitt gibt uns einen Einblick in das Herz von Jesus. Hier wird uns eine Art Vorgeschmack gegeben und gezeigt, wie Jesus auch heute noch für uns betet. Denn es ist nicht nur etwas aus der Geschichte von 2000 Jahren her, auch heute betet Jesus noch für uns. Und in der Hebräerbrief hat Paulus das so gesagt, oder wer auch immer Hebräer geschrieben hat. Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lässt uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir. Ausgenommen die Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Gott sendet uns rechtzeitiger Hilfe. Wir haben Jesus, der ein Hohenpriester ist, alles hat mitgemacht und für uns betet. Und lass das auf dir hinwirken. Jesus selbst, der Sohn Gottes, sorgt dafür, dass wir alles bekommen, was wir brauchen. Er versteht unsere Lebensumstände und tut alles, damit wir sie verkraften können, damit wir immer wieder den Weg zu Gott finden können. Und ich vergesse das oft. Dann habe ich das Gefühl, dass es nur auf mich ankommt. Dass ich auf mich allein gestellt bin. Wenn ich meine Sünden nicht in den Griff bekomme, dann fürchte ich, dass ich nicht gut genug bin für Gott. Dann habe ich manchmal das Gefühl, dass alles hoffnungslos ist. Meine Arbeit, mein Glaubensleben. Aber so ist es nicht. Gott will uns daran erinnern, dass wir einen hohen Priester haben, der für uns eintritt. Es hängt nicht von uns ab. Er ist da für uns. Er betet für uns. Er macht den Weg frei. Wir haben nicht nur einen Freund, der dafür sorgt, dass wir einen Termin bekommen. Er macht so viel mehr. Er sorgt dafür, dass wir haben, was wir brauchen. Er wird mit uns gehen. Und Gott ist mit uns. Emmanuel. Und das ist wunderbar. Das ist schon sehr wichtig. Wir haben solchen Fürsprecher. Aber wenn man die Bibelstelle weiter auf sich wirken lässt, und das hatte ich dann für diese Andacht gemacht, wird es noch viel schöner. Weil wenn man genau sieht, was Jesus betet für uns, wofür er betet, das hat mich tief berührt. Die Liste der Erwartungen von Jesus geht viel weiter als unsere eigenen Erwartungen. Er hat einen Plan für uns, der uns unsere eigenen Pläne vergessen lässt. Und ich mache dann jetzt eine Liste hier, aber warte mal. Vielleicht können wir jemanden dann schon in diesem Saal schon sagen, was habt ihr in diese Abschnitte schon gesehen? Was betet Jesus für uns? Vielleicht können einige schon etwas sagen. Was hat Jesus für uns gebetet? Vielleicht ein bisschen zurück an die Stelle. Könnt ihr schon etwas sagen? Ja? Ja. So, die Böse, Beschirmung von dem Böse. Ja, genau. Etwas mehr? Und so ein bisschen weitergehen. Ja. Ewiges Leben, genau. Noch mehr? Einheit, genau. Einheit, noch mehr? Liebe, gut. Noch mehr? Okay.
das Kennen von Jesu Name, genau. Okay, fangen wir an. Ich hatte auch eine Liste gemacht und hier war ein bisschen, ich bin auch nicht sicher, dass es komplett ist, aber es geht schon ein bisschen weiter. So, ewiges Leben. Das ist schon ein großartiger Anfang. Ewiges Leben. Jesu Ziel war es, seinen Freunden das ewige Leben zu schenken. Und wir leben oft, ob es das Leben aufhört nach einigen Jahren mit unserem Tod. Unsere Pläne sind oft das Hier und Jetzt angerichtet. Aber Jesus gibt uns eine andere Perspektive. Nein, ich habe euch das ewige Leben gegeben. Leben wir so, dass wir leben in Sicht des ewigen Lebens? Weil das endet alles. Das endet komplett alles. Dann spielen die Umstände des Augenblicks eine viel geringere Rolle. Paulus drückt das so aus im 2. Korintherbrief. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch unser Innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Trübsal bewegt uns ein über jedes Maß hinausgehendes ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Was man sieht, ist zeitlich. Das aber, was man nicht sieht, ewig. Ihr sagt, das Trübsal, die Elend, das geht vorbei. Das ist nur zeitlich. Was wirklich zählt, ist ewig. Und leben wir so. Und Jesus sagt, es gibt mehr, als wir uns vorstellen können. Es gibt ewiges Leben. Und ihr fangt damit an. Das hat er schon gegeben. Aber es geht weiter. Dann sagt Jesus in Vers 4, sie haben Gott kennengelernt. Gott kennen. Das ist auch schon etwas, was Jesus uns gegeben hat. Das scheint nichts Besonderes zu sein, aber ist es aber. Im Laufe der Geschichte war es Gottes Ziel, dass die Menschen ihn kennenlernen. Dass sie eine tiefe Beziehung zu ihm haben. Und Jesus sagt hier, dass uns das gegeben ist. Wir dürfen den einzigen Gott erkennen. Wir sind bei ihm zu Hause. Er lebt mit uns. Paulus sagt das so in Philipper. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Christus kennen macht all das andere wertlos. Gott kennen. Das betet Jesus für uns, dass das Realität ist. Und dann geht es weiter. Wir haben schon gesagt, Einheit. Einheit. Vollständige Einigkeit, wie Gott eins ist. Das ist unvorstellbar. Das ist eine der Dinge, die Jesus in seinem Gebet am häufigsten erwähnt. Er betet, dass wir eins sind. Nicht ein bisschen Einigkeit, aber Einigkeit, wie Gott der Vater und Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist eins sind. Das ist eine Vereinigung, in der sie sich gegenseitig völlig hingeben. Sie sind immer zusammen, wo sie sich ohne Wörter verstehen. Das ist eine Einheit, die alles Verstehen übersteigt. Und das ist die Einheit, die die Welt überzeugen muss, dass Gott mit uns ist. Dass das Glaube Realität ist. Mann, wie weit fehlen wir dann?
Unsere Einheit ist nicht so. Wir streiten uns oft. Die Kirche ist nicht eins. Aber Jesus irgendwie hat Vertrauen darin. Ihr betet dafür und ihr glaubt, dass es möglich ist. Das erstaunt mir. Macht mich ganz still. Und es macht es auch klar, dass wir ohne Gott nicht auskommen. Gott hat diese Einheit für uns. Und wir brauchen Gott, um diese Einheit zu realisieren. Ich lese es nochmal in einer anderen Übersetzung. Hoffnung für alle. Damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das bete ich. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genau so sollen auch sie vollkommen eins sein. Das hat Jesus für uns. Dafür betet er, das erwartet er, das hofft er, das betet er für uns jetzt, heute. Es geht weiter, das ist noch nicht alles. Das nächste an der Liste ist Freude. Und nicht so ein bisschen Freude, vollkommen Freude. Das Superlativ von dem, was Jesus für uns im Sinn hat, ist alles umfassende Freude. Ein volles Maß Freude. Eine Freude, die so groß ist, dass man ihr nichts mehr hinzufügen kann. Ein volles Maß. Voll. Kann nicht mehr dabei. Nichts mehr dabei. Und das Besondere daran ist, dass Jesus dies im Zusammenhang mit dem Leiden sagt. Er sagt, sie sind in der Welt und jetzt bete ich für Freude. Er weiß, dass wir in einer Welt leben, wo Gläubigen manchmal einen schwierigen Weg haben, abgelehnt werden. Er weiß, dass es eine Welt voll Chaos und Angst gibt. Und doch können wir Freude haben. Ein volles Maß Freude. Eine Freude, die von allen Seiten sichtbar ist und sein sollte. Ach, Hegel, das schaffen wir nicht in eigener Kraft. Das geht nicht. Das ist, warum Jesus für uns betet. Das ist genau, Jesus hat so viel mehr für uns. Es gibt so viel mehr. So viel mehr, als wir uns vorstellen können. Gott kann und wird sie uns geben. Das erstaunt mich. Und dann das nächste, Vers 14, Gottes Wort. Jesus findet das wichtig, dass wir Gottes Wort haben. Weil Gott hat uns in seinem Wort die Werkzeuge gegeben, die wir brauchen. Er ist die Wahrheit, die uns die Realität zeigt, die uns zeigt, wer Gott ist, die uns hilft zu verstehen, dass Gott mit uns ist. Und wie gesagt, wir arbeiten für Wycliffe und SAL und Gottes Wort ist für uns wichtig, das ist schon klar. Und auch in vielen Ländern, wo Christen verfolgt werden, sind sie fertig, ihr Leben zu geben, um eine Bibel zu haben. Und wir vergessen oft, wie wichtig das Wort Gottes ist in unserem Leben. Und für Jesus gilt, das ist zentral. Dafür bete ich, dass das Realität wird in ihrem Leben, dass Gottes Wort lebt in uns. Und dann das nächste, er betet für Schutz vor dem Bösen. Er weiß, dass wir in einer Welt leben, wo es nicht einfach ist. Und er sagt, ich bete nicht, dass sie aus der Welt ausgenommen werden. Ihr betet nicht darum, dass wir jetzt schon in den Himmel kommen. Weil er hat eine Aufgabe für uns. Wir haben noch etwas zu tun hier. Aber ihr betet um Schutz. Wir können diesen Schutz haben. Bei Gott brauchen wir also für nichts Angst zu haben. Jesus betet für uns und wir haben Engel um uns herum. Leben wir so, dass wir frei sind von Angst, weil wir Engel um uns herum haben und Gott hat eine Mauer um uns herum gebaut. Er betet für Schutz vor dem Bösen. Und das kann eine Realität sein in unserem Leben. Und ihr betet für Heiligung, dass wir heilig sind. Und auch dort, lass das einen Moment auf dich wirken. Jesus erwartet, dass wir Heiligen sind. Wir sind vielleicht ein bisschen daran gewöhnt, aber heilig. Du, ich, heilig, pellweiß, strahlend, ohne Sünde. Das ist das Ziel. Mehr, als wir uns vorstellen können. Und irgendwie hat Gott das für uns. Und dann kommen wir auch auf Einheit mit Gott. Vers 21. Als wäre das noch nicht genug, sagt Jesus, dass wir die Einheit mit Gott empfangen. Und das ist auch wieder total erstaunlich. Kannst du dich vorstellen, Einheit mit Gott? Nicht nur eine Beziehung zu Gott, aber Einheit mit Gott. Er sagt, dass sie eins sind mit mir, wie du mit mir. Und er sagt, dass wir so in die Einheit von Gott eingebracht werden. Hätte jemand das gesagt, dann wäre das total Blödsinn gewesen. Aber Jesus selbst sagt es. Habt ihr schon erlebt, diese Einheit mit Gott, dass wir so eins sind mit Gott? Das hat er für uns. Und dann wird es klar, dass Gott uns gesandt hat. Das sagt er. Dass das schon klar wird an die Menschen um uns herum, dass Gott uns gesandt hat. Sind wir Gesandten Gottes mit dieser Einheit mit Gott? Und dann geht es weiter und dann, ja, nur eine Kleinigkeit wie Helligkeit, wie Jesus sie hatte. Sagte, ja, ich bete, dass sie meine Helligkeit haben. Die Helligkeit, die er von Gott empfangen hat. Die Helligkeit Gottes wohnt in uns. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich oft weit weg von Gloria, von Helligkeit. Und doch ist es das, was Gott irgendwie für uns hat. Und dann, jemand hat das schon gesagt auch, Liebe. Nicht irgendwie Liebe, aber Liebe, wie Gott sie hat. Vers 26. All diese Sachen kommen auch ein bisschen zusammen in Liebe. Die Liebe Gottes zu uns, die Liebe, die in uns wohnt und Liebe, die auch auf die Menschen um uns herum übergreift. Soll ich eine Liebe, jemand hat das so gesagt, die geliebte Braut Jesu wird ihn so sehr lieben, wie der Vater ihn liebt. Liebe, die Realität wird in unserem Leben. Leben wir Jesus so? Lieben wir die Menschen um uns herum so? So, ja. Ich lasse diese Liste hier. Und dieses Gebet gibt mir Hoffnung. Es zeigt, was möglich ist. Wenn wir Gott sein Werk machen lassen. Und dann kommt es nicht darauf an, was ich tue, was wir tun, sondern darauf, was Gott tut. Weil das ist schon klar, das schaffen wir nicht. Aber Gott betet dafür. Ich glaube, dass allzu oft wir versuchen, ein bisschen selbst zu glauben, selbst alles zu schaffen. Und dann geht es nicht. Das funktioniert total nicht. Diese Liste schaffen wir nicht alleine. Aber wir haben Jesus, der für uns betet. Das erinnert mich an Martine, unsere Tochter.
Als sie klein war, sagte sie immer, Seftun, Seftun, Seftun. Das heißt, selbst tun, selbst machen. Viele Eltern kennen das wahrscheinlich. Kinder machen das gerne. Sie möchten es selbst schaffen. Und das ist auch eine gute Sache. Und wir als Eltern wussten, dass sie das nicht alleine schaffen würde. Und dann warteten wir einfach darauf, dass sie aufgab und dass sie um Hilfe bat. Und in gleicher Weise wartet Gott darauf, dass wir ihm um Hilfe beten. Er wartet auf uns, dass wir nicht mehr selbst tun, dass wir ihm wirken lassen. Er will uns all diese Dinge geben. Aber dann müssen wir es von ihm erwarten. Schließlich fällt mir auch auf, wofür Jesus nicht betet. Er betet nicht um Erfolg. Er betet nicht um Wohlstand. Es geht nicht darum, auch, dass unsere Umstände gut sind. Es geht nicht darum, was wir schaffen, was wir tun. Es geht darum, wer wir sind. Er möchte uns in Menschen verwandeln, die so eins mit ihm sind, so voller Liebe und Herrlichkeit, die so voller Freude sind, die Einheit mit den anderen erleben, dass es gar nicht ohne Auswirkungen bleiben kann. Er will durch dich und mich wirken. Ich sage es nochmal, er will durch mich und dich wirken. Nicht, dass wir wirken, er will wirken durch uns. Nochmals, es geht darum, nicht was wir tun, sondern wer wir sind. Und Jesus und Gott wird es nicht aufgeben. Bis wir zu Menschen geformt sind, die so unglaublich attraktiv sind. In Kamerun konnte ich ein bisschen davon erleben, dass er durch mich hinein arbeitete. Weil gerade wenn der Druck zunimmt, dann ist Gott zur Stelle, um uns zur Seite zu stehen. Jesus betet weiterhin für uns. Und er weiß, dass es nicht einfach ist. Er weiß, dass diese Liste zu viel ist für uns. Aber er wird niemals aufgeben. Er wird niemals aufgeben. Lassen wir auch dann den Kopf nicht hängen. Weil Jesus ist da. Er lebt. Er schafft es in unserem Leben. Amen.